vegan. Lässt sich nicht nur essen, sondern auch tragen. Ich meine, habt ihr schon mal eine Ananas unter den Füßen gehabt? Sicher nicht, oder? Aber ich sag euch, trägt sich grandios und damit seid ihr vor allem immer Gesprächsthema Nummer 1. Möglich machen es Eike und Wiebke. Gemeinsam betreiben die zwei den Online-Schuhladen Sorbas Shoes. Ob aus Ananas, Kork oder zum Beispiel Biobaumwolle. Melanie, die hat davon so ein paar schon zu Hause stehen und ist so glücklich darüber, dass sie zu mir meinte, Justin, Sorbas Shoes müssen wir bei Mimeju vorstellen. Und genau das machen wir hier und jetzt. Damit willkommen zu Mimeju, legt die Füße hoch. Wir sorgen dafür, dass ihr ohne Arbeit schonend für Mensch und Umwelt shoppen könnt. Und das mit unserem Rabattcode sogar immer ein bisschen günstiger. Alle Labels und News checkt ihr auf mimeju.de. Der Duft von Stinkefüßchen. Geil. Entschuldigt, aber in Socken moderiert es sich einfach am besten. Deswegen bin ich froh, dass Eike und Wiebke, die Macher von Sorbas Shoes, jetzt nicht mit mir im Studio stehen, sondern ganz Corona-konform übers Telefon dabei sind. Hey, ihr zwei.
Hallo.
Hallo, Justin.
Habt ihr eigentlich Stinkefüße?
Zum Glück nicht mehr.
Gut, ist jetzt auch einfach auch gesagt, ne? Am Telefon, ohne dass man es jetzt nochmal testen kann, aber darauf komme ich nochmal zurück.
Zumindest bei mir noch niemand was gesagt.
Ich finde es total faszinierend, dass ihr was mit Schuhen macht. Also ich meine gerade Schuhe. Ihr seid bestimmt nicht morgens aufgestanden und habt euch gesagt, yo, ich liebe Schuhe, lass uns ein Unternehmen gründen. Bevor ihr antwortet, lasst mich kurz raten und wenn ich richtig liege, dann lade ich euch gerne zum Essen ein. Die Idee entstand bei einem Wein auf einer Schuhmesse.
Nee, also auf einer Schuhmesse war ich tatsächlich dann. Ich hatte die Idee so 2013. Ich glaube, ich war in Granada in Spanien. Das war so, nachdem ich mein Studium zu Ende gebracht hatte und habe mich die ganze Zeit gefragt, was mache ich jetzt eigentlich? Also ich war so Richtung Entwicklungshilfe interessiert und wollte irgendwas Internationales machen und wollte irgendwas Eigenes machen. Und dann durch diese Kombination aus Entwicklungsprojekt und Europa bin ich dann auf Albanien gekommen, weil das halt also das ärmste Land in Europa ist. Und habe da mal gegoogelt, was machen die Leute da. Und dann habe ich gesehen, die machen Schuhe. Und das war eigentlich so der Startpunkt.
Also zusammengefasst, hast du eigentlich nach etwas gesucht, was du mit einem Land kombinieren kannst, das es momentan in Europa mit am schwierigsten hat?
Genau, eigentlich schon. Also es ist aus dieser Länderperspektive eigentlich entstanden. Ja. Irgendwas machen, wo ich eben einen positiven Beitrag leisten kann für die Entwicklung.
Wie genau sieht der jetzt aus? Wie funktioniert das? Weil ihr sitzt ja in Berlin.
Genau, wir sitzen in Berlin und Leipzig und wir arbeiten aber ja mit Schuhmachern in Europa, vor allem eben mit unserem kleinen Hauptbetrieb in Serbien. Also es ist letztendlich nicht Albanien geworden, sondern Serbien, was ja auch ein recht armes Land ist in Europa. Und genau, mit denen arbeiten wir zusammen. Das ist so ein kleiner Betrieb von 10 Mann, kleiner Familienbetrieb. Die waren gerade in Schwierigkeiten, als wir sie kennengelernt hatten und brauchten halt unbedingt eine neue Perspektive. Dann haben wir mit denen angefangen zu arbeiten und es lief gut und jetzt produzieren sie hauptsächlich für uns und wir unterstützen halt, dass sie eben ihren traditionellen Beruf weitermachen können. Haben mit denen eben so ein paar Abkommen getroffen mit Bezahlung und so, dass sie eben jetzt auch mehr verdienen und eben deutlich überschnittlich verdienen und für die Region ziemlich gute Arbeitsplätze geschaffen.
Kann man grob sagen, was sie da bekommen, also was sie dort für eine normale Arbeit bekommen im Vergleich zu euch jetzt?
Na, der Durchschnittsverdienst ist da bei denen jetzt so um die 700 Euro netto.
Im Monat sozusagen, ja.
Genau. Der Mindestlohn in Serbien ist halt 200 Euro und sonst verdienen sie so in der Schuhindustrie vielleicht 250, 300 Euro.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ihr setzt mehr auf kleinere, meist lokale Hersteller, richtig?
Genau, also wir arbeiten eigentlich nur mit kleinen Betrieben. Wir arbeiten jetzt ja auch nur mit 3 Betrieben, die wir alle eben persönlich kennen. Das ist halt unser erster Betrieb in Serbien, mit dem wir eben seit 5 Jahren jetzt zusammenarbeiten. Ein Betrieb in Griechenland, also das ist so ein Sandalenmacher, der macht das mit 2 oder 3 Angestellten. Und dann noch eine Produktionsstätte in Portugal, die ist halt relativ modern und für unsere Verhältnisse mit so 30 Mitarbeitern groß. Aber unser Hauptbetrieb ist eben der in Serbien, das ist ein ganz traditionell arbeitender Schuhmacherbetrieb, den es eben seit 1992 1927 oder so geht.
1922, steht zumindest auf der Homepage.
Genau. Das macht uns auch, würde ich sagen, am meisten Spaß, eben mit so Betrieben zu arbeiten, die irgendwie authentisch sind.
Also Serbien, Griechenland, Portugal, wie kann ich mir diese Produktionskette vorstellen? Lass uns mal gerne so eine Schuhproduktion durchgehen. Wo fängt für euch, für so einen neuen Schuh, alles an?
Naja, im Grunde fängt es mit dem Design an, was wir hier machen. Also ich zeichne das auf dem Leisten. Der Leisten, das ist quasi so die Schuhform. Erstmal die Form, die den Schuh vorgibt, sondern sieht aus wie so ein Fuß quasi aus Holz. Darauf wird jetzt Schnitt gezeichnet und dann muss man sich eben um die Materialien kümmern. Ja, und dann geben wir das eben zu den Produzenten. Die machen dann einen Prototyp und dann gibt es wahrscheinlich noch Änderungen am Schnitt. Dann ändert man nochmal eine Linie, ja, guckt, ob alles passt und wenn alles passt, gibt man es in die Produktion.
Das heißt, ihr sitzt bei euch, macht erstmal die Vorarbeit, dann denkt ihr euch, okay, rüber, das passt ganz gut zu Serbien, schicken wir rüber nach Serbien, die schicken euch einen Prototypen rüber, ihr sagt, top, alles bestens und die produzieren dann den Schuh für eure Kunden.
Genau, ich fahre auch häufig hin und dann bringe ich die Schnitte mit, dann probieren wir es gleich vor Ort aus, das ist eben viel einfacher, dann können wir da hin und her probieren, bis es passt. Und eigentlich machen wir dann da den Schnitt fertig, sodass es eben dann schon ziemlich schnell reif ist für die Produktion.
Verstehe.
Und was dann eben noch dazu kommt, ist eben die Produktion selber. Also da läuft es dann halt so, dass die Materialien geschnitten werden. Also die werden in Serbien echt noch so mit der Hand ausgeschnitten quasi.
Ja.
Es gibt da so Schablonen eben und dann werden die ausgeschnitten. Dann wird eben das Obermaterial zusammengenäht. Das macht meist so ein Duo aus zwei Näherinnen sind das, die da eben unsere ganzen Schuhe nähen. Danach werden die eben in die Montage gegeben, so nennen die das, wo eben die Sohle an das Obermaterial befestigt wird. Da wird dann eben das Obermaterial wird über den Schuhleisten gespannt und auf die Zwischensohle gezwickt. Zwicken, das ist dieses, du kennst das vielleicht so ein bisschen vom Bild, das schlagen die eben schlagen die Nägel in den Leisten, mit denen sie das Obermaterial befestigen. Dann wird das verklebt und dann kommt die Sohle rauf. Und danach wird der Leisten rausgezogen, kommen die Schnürsenkel rein und es wird verpackt.
Aber schon echt mutig. Also ich meine, es gibt so viele Schuhgeschäfte. Allein in unserer Nebenstraße sind 5 Stück. Dennoch hast du dich entschieden, Eike, es sollen die Schuhe werden, gerade auch, weil du es ja vorhin angesprochen hattest, Albanien, Serbien, Portugal, ist es die Schuhproduktion eben groß, da kann man am meisten machen. Hast du jemals daran gezweifelt? Aufgrund dessen, dass die Konkurrenz eben so groß ist?
Naja, also gefühlt habe ich eigentlich nie daran gezweifelt. Aber am Anfang letztendlich kann man ja wirklich nicht in die Zukunft gucken und ich wusste es natürlich nicht, ob es klappt. Aber im Grunde war ich mir schon sicher, auch eigentlich, wenn du es dir mal anschaust, es gibt zwar total viele und es gibt natürlich auch ein paar Marken, aber wenn du dir die Marken anschaust, die meisten Marken sind ja eigentlich so große etablierte Marken und so viele kleine, coole Marken gibt es dann auch wiederum nicht. Also da würde ich sagen, ist halt der Markt bei Schuhen ein bisschen anders als, sagen wir, bei T-Shirts zum Beispiel. Irgendwie hatte ich so das Gefühl mit Schuhen und gerade so im Bereich Nachhaltigkeit, da gibt es eigentlich nicht so viel. Also es gab so ein paar Marken damals, als ich angefangen hatte, aber die fand ich jetzt auch nicht so überzeugend, dass ich mir schon dachte, dass man da eigentlich noch einiges machen kann, weil eben die Leute auch nicht immer das Gleiche kaufen wollen.
Was überzeugt dich denn jetzt selbst von Sorbos? Was macht euch so besonders? Also wenn ich jetzt als Beispiel auf eure Homepage klicke, ich lese, die Schuhe bestehen eben aus natürlichen Materialien, 75% eurer Produkte sind sogar vegan. Daneben steht noch so eine Kuchentabelle mit den Inhalten, hier wasserfeste Biobaumwolle zum Beispiel, pflanzliches Kunstleder natürlich, Kork. Sind das so die Dinge, die bei denen du sagen würdest, okay, das macht eben Sorbos so besonders?
Das ist auf jeden Fall ein Fakt, das, was unsere Marke besonders macht, also der Großteil an veganen, natürlichen Materialien. Wir beziehen unsere Materialien von europäischen Herstellern, da also auch wieder der Fokus auf Europa gelegt und versuchen auch bei der Materialienauswahl einen neuen, innovativeren Weg zu gehen. Das heißt also, neben Lederschuhen, wie du gerade schon angedeutet hattest, bieten wir wasserfeste Biobaumwolle an. Also durch die Verarbeitung des Materials der Baumwolle wird die wetterfester, wasserfest und ist dadurch natürlich auch für einen Schuh oder eignet sich auch für die Schuhproduktion und da ist dann gutes Material, um auch bei verregneten Tagen irgendwie durch den Tag zu kommen. Wir haben Schuhe aus Kork, finde ich auch ganz spannend. Ja, ist ein nachwachsender Rohstoff und wird von der Korkeiche gewonnen. Wir haben auch Schuhe aus Ananasfaser.
Geil.
Ich glaube jetzt seit einem Jahr ungefähr, genau. Das heißt also, da wird ein Abfallprodukt der Ananasproduktion verwendet. Man bedient sich dem Material, was da ist, was man irgendwie versucht, neu umzudenken und für eine ganz andere Verwendung einzusetzen. Und ja, das ist für mich so das Besondere der Marke, die natürlichen veganen Materialien und mit der Verbindung des traditionellen Schuhhandwerks. Demnächst werden wir auch Schuhe haben aus recycelter Baumwolle. Finde ich auch ganz, ganz spannend zu gucken, okay, welche Materialien gibt es schon, wo kann man sich da an Ressourcen bedienen, ohne neues Material herzustellen und daraus dann einen Schuh zu produzieren.
Jetzt gerade bei einem Punkt, bei dem einige so ein bisschen die Stirn runzeln, auf der Homepage, es steht ja auch, dass hier Leder mit drin ist. So, was hat es mit diesem Sorbas-Leder auf sich, bevor jetzt irgendwelche Leute um die Ecke kommen und sagen, ja, aber da ist irgendwie Leder drin und ich weiß nicht, wo es herkommt und dödödödödöd.
Also wir bieten halt Lederschuhe und vegane Schuhe an. Das hat verschiedene Gründe und ein Grund ist es halt, dass wir eben die Leute vor die Wahl stellen und die Wahl eben den Kunden selbst überlassen. Und wir wollen eben zeigen, durch die vielen veganen, verschiedenen veganen Materialien und veganen Schuhe, die wir haben, dass es eben möglich ist, hochwertige Alternativen zu Lederschuhen anzubieten und dass wir das eben so ein bisschen gegenüberstellen und eben zeigen, dass es möglich ist. Gleichzeitig hat es aber auch den Grund, dass die Lederschuhe sind halt schon irgendwie immer noch so ein bisschen speziell. Also es gibt halt viele vegane Materialien, die auch super Eigenschaften haben. Eben wie Leder, dass sie eben wasserfest sind, atmungsaktiv sind und natürlich sind. Das heißt, man muss im Grunde keinen Lederschuh tragen, um einen hochwertigen, funktionalen Schuh zu haben. Aber was Leder eben speziell macht, ist so ein bisschen die Optik. Und da gibt es eben als Alternative nur Kunstleder. Und wir haben auch ein sehr schönes Kunstleder, was immerhin zu 80% natürlich und pflanzlich ist und eben vegan ist. Aber es ist halt insgesamt noch nicht ganz so, ja, es ist noch nicht so atmungsaktiv wie Leder. Es ist auch nicht so haltbar wie Leder. So dass Leder, wenn du jetzt wirklich einen Schuh haben willst, der aussieht wie ein Lederschuh, ist Leder schon noch die beste Wahl eigentlich. Und daher bieten wir es halt auch noch an, quasi so lange, bis wir eben wirklich eine Alternative haben, die den Lederschuh auch in der optischen Hinsicht funktional gleichwertig ersetzen kann. Und daran arbeiten wir auch. Forschen da so ein bisschen, dass wir eben dahin kommen, dass wir eben natürliches Material anbieten oder eben ein Material, ja, für das eben keine Tiere geschlachtet werden.
Ihr schreibt ja, 75% eurer Produkte sind vegan. Gibt es die Möglichkeit, auf eine 100% zu kommen? Wie könnte die aussehen?
Sicherlich gibt es auch die Möglichkeit 100%, aber im Moment wollen wir das halt noch nicht, weil wir eben denken, dass die Zeit noch nicht ganz reif dafür ist, weil es noch kein Material gibt, was eben 100%ig wie Leder ist und pflanzlich ist.
So, dass du den Schuh nicht nach einer Woche direkt wieder wegwerfen musst.
Ja, also schlimm ist es nicht. Ich meine, Kunstleder hält, kann auch 2 Jahre halten oder 3 oder so, je nachdem. Aber beim Lederschuh, das hält halt wirklich fast unbegrenzt. Ne? Das ist halt schon echt gut bei Leder, die Haltbarkeit. Da müssen wir halt erstmal hinkommen mit irgendwas, was wie Leder aussieht und nicht Leder ist.
Definitiv. Wenn ich jetzt hier so lese, wasserfeste Biobaumwolle, wie Wiebke es auch vorhin gesagt hat, pflanzliches Kunstleder. Wie lange hält so ein Sorberschuh im Vergleich zu so einem, naja, sagen wir mal 0815 Nike-Schuh, den ich mir aus dem Laden eben anhole? Gibt es da einen Vergleich?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, wir schneiden ganz gut ab. Eine direkte Gegenüberstellung haben wir noch nicht gemacht. Aber im Grunde haben wir mit den Obermaterialien eigentlich nie Probleme. Und mit den Sohlen auch nicht, die sind super abriebfest, weil sie eben aus Naturkautschuk bestehen. Wenn, dann kommt sowas vor, dass sich die Sohlen vielleicht lösen, da hatten wir ein paar Probleme. Aber sowas ist halt super reparabel. Also dadurch würde jetzt ein Schuh nicht zwangsläufig ausscheiden. Da könntest du halt für 5 € oder so beim Schuhmacher das reparieren. Das wäre jetzt so wahrscheinlich bisher die Hauptschwachstelle. Aber ansonsten sollten die Schuhe eigentlich ziemlich lange halten.
Dann kann ich euch schon mal direkt einen Vergleich geben. Melli hat sich vor, ich weiß gar nicht genau, 2 Jahren 1,5 Jahren ungefähr einen Sorbos-Schuh gekauft. Ich habe mir zur gleichen Zeit einen Schuh geholt. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo hier in Berlin in einem Schuhgeschäft. Ich fand den schön. Ich hatte nicht nachgedacht darüber. Ich brauchte aber gerade einen Schuh, also habe ich ihn geholt. So, mein Schuh hat mittlerweile ein paar Löcher. Hinten kann man eigentlich auch vergessen. Der löst sich gerade auf. Bei Melli sieht noch alles eigentlich top aus. Also den Test hat er definitiv bestanden.
Schön, ja, dann habt ihr ja schon den Test gemacht.
Definitiv, ja. Wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel bei Melli irgendwas an dem Schuh passiert? Gibt es da die Möglichkeit über euch oder habt ihr dann noch andere, mit denen ihr zusammenarbeitet, den Schuh direkt reparieren zu lassen?
Falls es mal zu einem Defekt kommen sollte, bieten wir natürlich immer irgendwie dem Kunden, der Kundin eine passende Lösung an. Das heißt, die könnten den zu uns schicken und wir nehmen die Reparatur vor Ort vor. Wir bieten aber auch die Möglichkeit an, dass man, um den Versand, sag ich mal, hin und her zu sparen, ist es auch durchaus möglich, dass der Kunde oder die Kundin vor Ort lokal einen Schuhmacher-Service aufsucht und das reparieren lässt und wir dann in dem Fall die Reparaturkosten dafür erstatten. Also das ist eine, denke ich, eine gute und gängige Lösung, mit der wir eigentlich auch vom Kundenfeedback her immer sehr dankbar, dass man sagt, okay, ich gehe hier um die Ecke, lass den Schuh reparieren, falls was sein sollte und hab den dann auch in 3 Tagen irgendwie wieder und kann den anziehen und hab dann wieder Freude an dem Schuh.
Was eine Erleichterung, nicht ständig Pakete hin und her zu schicken.
Genau.
Und es ist halt einfach auch die nachhaltigste Lösung, wenn man eben Schuh reparieren kann.
Ja. Ja.
Und nicht eben dann den einen Schuh gleich wegschmeißt, nur weil er jetzt irgendwie eine Kleinigkeit hat oder so. Also wenn es möglich ist, dann versuchen wir auf jeden Fall immer, dass man irgendwie da eine Reparatur bevorzugt.
Ich schaue mir gerade so meinen Schuh an, den ich hier heute tatsächlich anhabe. Noch sieht der eigentlich ganz gut aus. Ich meine, jetzt habe ich hier gerade sowieso 2 Profis am Telefon. Welche Möglichkeit gibt es, um so einen Schuh so lange wie möglich fit zu halten? Weil ich höre immer, es gibt 10.000 verschiedene Sprays. Du sollst ihn eincremen, du sollst dies machen, im besten Fall noch in der Mikrowelle stecken. Ich weiß es nicht, man liest und hört alles. Was sind so eure 3 ultimativen Tipps?
Wir empfehlen eigentlich, den Schuh ganz klassischerweise vor dem ersten Tragen zu imprägnieren, um die Wetterfestigkeit aufrechtzuerhalten und dann ab und an in regelmäßigen Abständen kann man ruhig mal mit einer geeigneten Schuhcreme, mit einem Schuhpflegemittel über den Schuh drüber gehen, um das Material wieder geschmeidig zu machen. Mittlerweile gibt es auch für vegane Schuhe sehr gute ökologische Schuhpflegemittel, die mit Bienenwachsöl und Macadamiaöl die Oberflächen pflegen und geschmeidig halten. Also 3 Tipps. Ich weiß nicht, Eike, was sagst du?
Naja, du sagtest ja schon imprägnieren. Dann putzen und pflegen vielleicht. Grundsätzlich ist es bei allen eben, dass man sie eben imprägniert, immer Schmutz abwäscht irgendwie mit einem Schwamm und ein bisschen Spüli oder Shampoo und dann eben wieder imprägniert oder eben Schuhcreme verwendet, um sie zu schützen.
Was war in den letzten Jahren da so für dich bisher die größte Hürde mit Sorbos? Gerade so, um so einen Schuh jetzt schon für Mensch, für Umwelt zu produzieren?
Naja, also es gab jetzt eigentlich nicht so kurzfristige Hürden, sondern mehr so langfristig das Ganze auf die Reihe zu kriegen. Wenn man anfängt mit so einem Projekt und vorher noch kein Projekt gemacht hat, ziemlich begrenztes Budget hat, die ganzen Kontakte knüpfen muss, mit den Schuhmachern zusammenzuarbeiten, war ja auch nicht so einfach am Anfang, weil ich war es nicht gewohnt, mit Schuhmachern zu arbeiten. Die Schuhmacher waren es auch nicht gewohnt, mit einer anderen Firma zu arbeiten, weil die hatten sonst immer ihre eigenen Schuhe produziert und lokal verkauft.
Aber es hat ja geklappt.
Genau, es hat geklappt und es läuft gut.
Also ihr könnt abends getrost und entspannt über Schuhe träumen. Ist euch das schon mal passiert? Habt ihr schon mal über Schuhe geträumt?
Ich denke schon, aber ich kann mich nicht erinnern.
Du kannst dich nicht erinnern, ob Sportschuhe, Sandale oder dann doch der mit Absatz?
100 pro habe ich am Anfang, gerade wenn man in ein neues Unternehmen einsteigt und viel Input bekommt und sich viel beliest und in dem Austausch mit Eike steht. 100 pro habe ich da von Schuhen geträumt, aber in welcher Art und Weise, das weiß ich nicht.
Nur Gutes von Sauberschuhen.
Sicherlich. weil es sind dann auch irgendwelche Inspirationen in meinen Träumen entstanden und ich habe sie Eike weitergegeben oder ich weiß es nicht mehr. Ne?
Es gab, glaube ich, tatsächlich sowas, dass ich irgendwie eine Idee im Traum hatte und die dann auch umgesetzt habe.
Aber achtet ihr jetzt mehr darauf, was so andere Leute für Schuhe tragen? Geht der Blick dann meistens nach unten, wenn man so eine Einkaufsstraße entlangläuft?
Also bei mir eigentlich nicht so, bei dir, Wiebke?
Durchaus doch. Also ich erwische mich eigentlich immer wieder, dass ich eher den Boden und die Schuhe scanne. Auch wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, gucke ich schon gerne, was die Leute tragen. Und gab es auch mal einen Moment in einem Café, ich glaube relativ am Anfang, als ich bei sowas angefangen hatte, saß ich in Leipzig in einem Café mit einer Freundin und habe dann jemanden im Café entdeckt, der Sorbas-Schuhe trägt. Und das war schon irgendwie ein total schöner und witziger Moment auch zu sehen, dass Eike mit seiner Idee, was er sich vorstellt und dann das aber wirklich das Produkt an einem Kunden zu sehen. Ich weiß gar nicht, Eike, ich glaube, ich habe dir dann auch gleich eine SMS geschrieben, dass ich in einem Café sitze und mir gegenüber jemand sitzt, der die Sorbas-Schuhe trägt. Ich war dann auch irgendwie stolz und ja, fand es irgendwie beeindruckend und schön zu sehen, wie das Produkt angenommen wird, der Schuh, und ja, einfach so dann im Alltag zu sehen, wie die Leute den Schuh tragen. Schon ja, ein schöner Moment. Deswegen, ich gucke eigentlich stets und ständig, was die Leute für Schuhe anhaben.
Ich stelle mir das total schräg vor, wenn ich in einem Café sitzen würde, wo ich dich sehen würde, wie du grinsend die Schuhe eines anderen, dir fremden Menschen anschaust und sofort dein Handy packst und jemanden SMS schreibst.
Ich glaube, ich war in dem Moment auch nicht mehr fähig mit meiner, ich weiß nicht, mit wem ich im Café saß, aber das Gespräch war dann erstmal unterbrochen und ich musste dann erstmal kurz diesen Moment genießen und an Eike weiterleiten.
Ja. Wir werden es auch einmal, da saßen wir einmal irgendwie bei so einem Mittagessen, glaube ich, zusammen. Und neben mir saß dann einer, der hatte auch Sorbas-Schuhe an. Das war auch total lustig.
Hast du es geschafft, ruhig zu bleiben, oder hast du ihn darauf angesprochen?
Nee, ich habe ihn darauf angesprochen. Ich glaube, es war irgendwie lustig. Und er fand es gut. Das natürlich.
das ist das Wichtigste.
Sehr positiv für uns.
Das ist das Allerwichtigste. Wiebke, du meintest ja gerade, du schaust sehr vielen Leuten auf die Schuhe. Wie ist Deutschland aufgebaut, schuhtechnisch? Schlecht? Doch ganz gut? Tragen wir alle Sandalen mit Socken?
Ach, das ist ein bunter Mix, der ja auch gut ist und der auch immer wieder inspirierend ist. Ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube, so ein richtiges Schema habe ich da jetzt nicht entdeckt. Aber also gut, es gibt natürlich auch Trends, die man dann irgendwie dadurch entdeckt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Deutschland das Land der Sandalen und weißen Socken ist. Ich glaube, das sind wir nicht.
Nicht mehr, hoffentlich.
Nicht mehr, ja. Obwohl, vielleicht wird es auch wieder, vielleicht hat das auch...
Oh Gott, also, bloß nicht.
Ich weiß es nicht.
Ich sehe schon demnächst im Sorbas-Shop Sandalen mit passenden Socken dazu, die man dann kaufen kann. Merkt ihr denn was davon, dass der Trend so ein bisschen Richtung umweltschonende oder schonend für den Menschen Schuhen hingeht? Macht man sich da mehr Gedanken? Machen die Kunden sich da mehr Gedanken? Kann man da was sagen?
Ja, ich denke, das sieht man durchaus. Man sieht es ja auch an den großen Marken, die eben versuchen, das aufzugreifen. Und man sieht es eben daran, dass sich eben viele versuchen, eben auch dann so ein paar Produkte zu haben, die nachhaltig sind, um sich eben dadurch dann zu profilieren als nachhaltige Marke. Daran sieht man ja schon, dass das sehr wichtig ist, glaube ich. Auch so in unserem Umfeld. Ich glaube, es ist jedem wichtig, dass es auch irgendwie nachhaltig ist. Wenn jemand die Wahl hat, zwischen zwei gleich gut aussehenden Produkten. Das eine ist nachhaltig und das andere nicht. Also ich denke, da würden schon die meisten, dass man nachhaltige heutzutage wählen.
Schöne Worte. Was ist denn eure Intention mit Sorbas am Ende? Wo wollt ihr hin? Gibt es da ein Ziel oder sagst du dir, okay, hey, ich habe eigentlich das schon erreicht, was ich machen wollte, nämlich den Leuten in den ärmeren Ländern in Europa zu helfen und denen die Möglichkeit zu geben, mit ihrer Schuhproduktion eben ein bisschen zu expandieren?
Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg und ich möchte auf jeden Fall den Weg so weitergehen, auch mit den Produzenten, die wir jetzt haben, und das weiter ausbauen. Ansonsten arbeiten wir daran, die Schuhe immer besser zu machen, noch mehr neue Materialien zu entwickeln. Aber grundsätzlich geht es weiter in die Richtung, die wir bisher auch gegangen sind.
Gibt es sowas eigentlich wie einen Lieblingsschuh tatsächlich bei euch, wenn ihr so viel mit Schuhen zu tun habt?
Ach doch. Das würde ich schon sagen. Ich habe auf jeden Fall einen Lieblingsschuh. Ist eigentlich einer, den ich für fast jede Gelegenheit irgendwie tragen kann. Also sowohl irgendwie zum schicken Kleid, aber auch entspannt zur Jeans im Park. Also ich finde schon, dass ich da so Lieblingsschuhmodelle herauskristallisieren, die ich gerne trage. Und bequem
Welche
sind.
ist das?
Und bei mir aktuell der 72 White Green. Ein
Ah, natürlich.
Kork-Sneaker, genau. Das ist ein ganz, ganz bequemer Sneaker mit einer weißen Sohle und einem beigefarbenen Korkmaterial als Obermaterial und hinten einem kleinen grünen Detail. Und ja, den trage ich irgendwie zurzeit rauf und runter und bin total happy mit dem.
Eike?
Das ist der 58, heißt der. Das ist so ein Sneaker aus recycelter Baumwolle mit so einer recht dicken, naturfarbenen Sohle.
Was bedeuten eigentlich diese Zahlen, die ihr vorhin genannt habt, bei euren Lieblingsschuhen?
Also es sind ja immer zweistellige Zahlen und die erste Ziffer, die steht für das Material. Also 50er Serie ist dann aus Baumwolle oder Canvas. Die 60er aus wasserfester Biobaumwolle, 70er aus Kork, 80er aus Leder oder eben in veganer Variante aus diesem pflanzlichen Kunstleder. Und zweite Ziffer steht quasi für den Schnitt. Also die, sagen wir, die 53 hat den gleichen Schnitt wie 63 und die 83, aber sie ist halt aus Baumwolle. Also die 53 ist der gleiche Schnitt aus Baumwolle wie die 83 aus Leder.
Und wieder was dazu
mittlerweile
gelernt.
Haben wir aber auch so viele Zahlen, dass wir da einfach so ein bisschen an die Grenze des Systems kommen.
So langsam Ende nicht Kevin, Justin, Jacqueline und Chantal heißen, ist alles okay.
Dann ist ja gut. Ich glaube, da sind wir noch nicht.
Das war einer der allerersten Mimeju-Podcast-Folgen zusammen mit Eike und Wiebke von Sorbers Shoes. Vielen Dank euch beiden auch nochmal. Checkt auf mimeju.de alle Fakten zu den Schuhen und dort sichert ihr euch innerhalb der kommenden Tagen ebenfalls einen Mimeju-Rabattcode, mit dem ihr dann Prozente bei Sorbers Shoes bekommt. Vielen Dank fürs Reinklicken. Mehr Ausgaben gibt's genau hier, wo ihr gerade halt hört, ob auf Spotify, iTunes oder selbst auf mimeju.de. Ach so, und wenn ihr natürlich noch Fragen habt an Eike und Wiebke von Sorbers Shoes, dann könnt ihr uns gerne schreiben auf mimeju.de und dann leiten wir all das gerne weiter. Und ich werde diese Fragen stellen in Folge Nummer 2, denn wir werden Eike und Wiebke definitiv nochmal sehen, wenn dieser ganze Corona-Bums vorbei ist. Dann auch persönlich und dann dürfen sie auch meine Stinkefüßchen riechen. Nein, ich behalte meine Schuhe natürlich an. Versprochen. Ehrenwort.